Er selbst nennt sein Leben eine Achterbahn. Frido Mann, Psychologe und Enkel von Thomas Mann. Er kommt aus einer Familie, die immer wieder mal als die deutschen Windsors beschrieben wird. Eine Dynastie der Literatur rund um den Nobelpreisträger Thomas Mann, gezeichnet von Ruhm, aber auch von Tragik, von Drogen, Selbstmorden, vielen Brüchen. Aus dieser Familie ist Frido Mann der einzige, der katholische Theologie studiert hat. Bevor wir mit ihm sprechen, ein kurzer Blick auf seine Vita.
Frido Mann wird 1940 im kalifornischen Exil als Sohn von Michael Mann geboren, dem jüngsten Sohn von Thomas Mann. Auf Betreiben seines berühmten Großvaters erhält Frido die Taufe in der Unitarischen Kirche. Das ist eine reformierte Konfession, der sich Thomas Mann in den USA angenähert hat. Frido ist ein Liebling Thomas Manns, allerdings lässt dieser in seinem Roman Dr. Faustus den kleinen Nepomuk, der nach dem Vorbild Fridos gestaltet ist, qualvoll sterben. Das ist doch der kleine Nepomuk, der vom Teufel geholt wird, sowas hört Frido Mann in seiner Kindheit immer wieder tuscheln. Als sein Großvater 1955 stirbt, ist der 14-Jährige zunächst mal erleichtert, ein alles verdunkelnder Schatten weicht von ihm.
Nach dem Abitur in der Schweiz studiert Frido Mann zunächst Musik. Mit Anfang 20 macht er eine schwere innere Krise durch und konvertiert in einem längeren Prozess zur katholischen Kirche, studiert katholische Theologie und wird in Münster wissenschaftlicher Assistent von Karl Rahner. Gleichzeitig orientiert er sich aber wieder um zur Psychologie. Innerlich nimmt er vom Katholizismus Abstand. 2009 tritt er aus der katholischen Kirche aus.
Frage an Frido Mann, wie war es bei Ihnen zur Hinwendung zur katholischen Kirche gekommen?
Ich denke schon, dass diese Taufe damals als Kleinkind, als Säugling oder so, als ein Jahr oder wie ich alt war, irgendwie unbewusst wahrscheinlich irgendwelche Spuren hinterlassen. Ich habe mit meinem Großvater nie darüber gesprochen. Ich wusste nur von meinen Eltern, ja, du bist da unitarisch getauft. Ich dachte immer, das wäre ein Akt meiner Eltern gewesen, dass die mich sich ein bisschen an die gesellschaftlichen Gegebenheiten von Amerika anpassen wollen. Mehr wusste. Aber dass das eine Leidenschaft von Thomas Mann war, dieser unitarischen Kirche, das heißt also eine Kirche, die nicht an die Dreifaltigkeit glaubt, sondern wirklich nur an Gott Vater, wenn überhaupt, und in Jesus einen Propheten, einen Vorbild sieht, ich bin sicher, dass das mich irgendwie geprägt haben muss, denn als ich dann selbstständig denken konnte, in Europa dann war, als Achtjähriger, da habe ich mich angefangen zu interessieren und bin auch tatsächlich dann mehr, die katholische Kirche war irgendwie ein sichtbarerer Magnet. Und eine Hausangestellte meiner Großeltern mütterlicherseits, die ging jeden Sonntag in die Kirche, die hat mich mitgenommen. Und da war ich sehr erstaunt, was da alles passiert und so. Und das war dann die Zeit, wo ich dann so 2-3 Mal, bis ich 20 war, manchmal dachte, ach, ich wäre schön katholisch. Ich war in Österreich, am Wolfgangsee, als 10-Jähriger bin ich in die Volksschule gegangen dort. Und das war natürlich sehr katholisch. Und auf dem Land, und da haben mich meine Mitschüler auch mitgenommen und so. Das waren schon interessante Erfahrungen. Aber dann hat es mich wieder losgelassen. Und dann mit 20 habe ich dann diese Konversion dann vollzogen. Das war dann für mich ein sehr wichtiger Schritt.
Viele aus der Familie von Thomas Mann haben auf geradezu tragische Weise versucht, von diesem großen Übervater oder Übergroßvater Abstand zu nehmen. Klaus Mann zum Beispiel. War Ihre Konversion auch so eine Art Flucht?
Ja, also das war natürlich sehr viel mehr als das. Ich bin ja dann in Zürich zu einem Jesuitenpater gegangen, der war Baptistenpsychologe, als sein zweites Standbein gewissermaßen, berufliche. Der war ein Freund von C.G. Jung gewesen und sehr leidenschaftlicher Psychoanalytiker. Und der hat das auch so ein bisschen versucht zu analysieren, wenn man so will. Aber er hat das schon irgendwann ernst genommen und dass er gesehen hat, das war nicht nur eine Flucht, sondern es war schon auch ein ernstes Bemühen aus diesem Vakuum, was in einer solchen Familie dann auch manchmal einfach dann spürbar ist, dass man nicht mehr weiß, wo gehört man hin, was für eine Orientierung hat man, dass mich das dann doch, dass er dann ernst genommen hat, dass ich das wirklich machen will. Und habe ich dann sozusagen empfohlen mit einem Schreiben an diesen Priester in Rom, den ich in Monte Mario da oben kennengelernt habe, wo ich dann noch gewohnt habe als Student, und der mich dann in seiner Kapelle in Florenz getauft hat. Aber wie gesagt, das Theologiestudium, das hat es eigentlich wieder ein bisschen verdorben.
Wie ist das passiert und wie ist Ihre Suchbewegung dann weitergegangen über die Theologie hinaus?
Also ich habe halt sehr schmerzlich empfunden, dass die Theologie furchtbar dogmatisch, furchtbar alles starre Schablonen, wenn man so will, waren, mit was man eigentlich als normal christlich-kirchlicher Mensch auch als Metapher auch ansehen sollte und nicht als eine feste, in Stein gemeißeltes wörtliche Wahrheit. Ich denke jetzt an einen großen Spruch von Karl Friedrich von Weizsäcker. Man kann die Bibel entweder ernst nehmen oder wörtlich. Oder wörtlich oder ernst. Nicht? Und das habe ich zu wenig erfahren in der Zeit. Habe das zu wörtlich genommen oder es wurde auch zu wörtlich verkündet. Und dann war irgendwann, habe ich gedacht, da gehöre ich nicht hin. Ich will von dem Menschen was wissen, von seiner Erfahrungsmöglichkeit, auch von seiner spirituellen Erfahrungsmöglichkeit. Das war da nicht drin in dieser Theologie. Was ich erst jetzt erfahren habe über ein sehr wichtiges Projekt, wo ich dessen Schirmherr ich inzwischen bin, Weltkloster in Radolfzell am Bodensee. Das ist eine Gemeinschaft, die versucht, über den Dialog, über die Begegnung, vor allem im monastischen Bereich zwischen verschiedensten Religionen, Buddhisten, viele Benediktiner, manchmal einige Franziskaner, einige Jesuiten, aber vor allem Benediktiner, temporäre Begegnung zu stiften. Also es ist eine Gemeinschaft, die dann eine Zeit lang zusammen ist, ein paar Tage sich kennenlernt, am Schluss dann am Abend alles vorstellt, was sie sich da erarbeitet haben, auseinandergehen und kommen wieder ganz andere. Also zum Beispiel haben jetzt vor kurzem 4 buddhistische Mönche aus Ladakh in Indien haben 10 Tage lang ein Mandala erstellt. Und da kam aber noch ein benediktinischer Mönch aus Münster-Schwarzach dazu und hat was über die Bildersprache in der christlichen Theologie erzählt oder die christlichen Spiritualität erzählt. Und dann hat er sogar noch ein Seminar gemacht, wo man über die Vergänglichkeit von Bildern, dass man selber arbeiten musste. Und nach 10 Tagen haben diese Mönche ihr Mandala, wie sie es eben bei den Buddhisten gehört, wieder zerstört und haben es in ein fließendes Gewässer getan. Es gibt viele, viele Momente in diesem Kloster. Und das ist etwas, wo ich sage, da habe ich jetzt eigentlich erfahren, was die katholische Religion eigentlich will, nämlich wirklich Spiritualität und Mystik und was sie im Mittelalter ja auch eigentlich abgelehnt, bekämpft hat. Ne? Aber das ist das Eigentliche. Nicht, dass ich jetzt wieder katholisch werden wollte, aber das so nicht. Aber ich finde, das ist ein ganz wertvoller Aspekt, den ich in der Theologie nie erfahren habe und den ich jetzt erst erfahre.
Seit den 80er Jahren ist Frido Mann auch Schriftsteller. Über Musik schreibt er, über Psychologie, über seine berühmte Familie und natürlich auch über Religion. In dem Buch »Das Versagen der Religion – Betrachtungen eines Gläubigen« kritisierte er 2013 eine innere Erstarrung und Verarmung der sich auch noch gegenseitig bekämpfenden Religionsgemeinschaften. Die christlichen Kirchen sollten, so fordert er, ihre hierarchische Struktur aufgeben, sich regionalisieren und vom Staat loslösen. Die monotheistischen und die fernöstlichen Religionen könnten viel voneinander lernen. Religion lebe von Metaphern, die Bilder seien und keine absoluten Wahrheiten, die man über andere Wahrheiten stellt.
Der Ernsthaftigkeit der Sinnsuche vieler Menschen würden die christlichen Kirchen häufig nicht gerecht. Sie sollten sich, so schlägt er vor, mit nichtkirchlichen Sinnorientierungen wie Ökologie, Kunst oder Kultur zusammentun und sich in Kooperation mit ihnen die alten Texte vornehmen, um wirklich Antworten auf die heutige Sinnsuche zu geben. Religion in einem größeren Zusammenhang mit Natur, Kunst, Kultur. Frido Mann träumt davon, dass Religion in der klassischen Definition aufgehoben wird in einem größeren Zusammenhang, aber ohne dass die Grundaussagen dadurch verloren gehen.
Dabei kann er sich keinen einfachen Rückbau des Christentums auf seine Urform vorstellen. Das Rad der Geschichte lasse sich nicht einfach zurückdrehen. Genau das sei das Problem der Reformation gewesen. Sie versuchte eine Reduktion auf die Bibel, aber da bleibt nicht viel übrig.
Frage an Frido Mann, warum sind Sie vor 6 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten?
Wegen der Piusbrüderschaft, wegen des damaligen Papstes. Ein deutscher Papst, der einen Bischof, einen Exkommunizierten wieder hereingeholt hat in die Kirche, der den Holocaust geleugnet hat, das fand ich dermaßen paradox. Ich sagte, nein, so geht das nicht mehr weg. Ich war ja die ganze Zeit auch schon innerlich nach diesem spirituell missglückten Theologiestudium ausgetreten, schon innerlich emigriert und jetzt kam die äußere Emigration. Und ich habe jetzt einen Kompromiss gefunden. Ich gehöre jetzt mit gutem Gewissen der Kirche meiner Vorfahren an, nämlich der lutherisch-evangelischen. Das ist ein Kompromiss. Nicht, dass ich die besonders schätze und verehre, aber da fühle ich mich noch am ehesten zu Hause, weil es meine Vorfahren sind, das ist meine alte Heimat. Ich bin ja nicht so sehr, ich halte von einem Konzept wie Weltkloster sehr viel mehr. Und das war es für mich. Also das würde sich, finde ich, lohnen für viele, die suchen das einmal kennenzulernen am Bodensee. Was ist da eigentlich los? Da versuchen Menschen aus ganz verschiedenen Traditionen ihr monastisch, mönchisch, spirituelle Gedanken dialogisch auszutauschen mit anderen, zu lernen voneinander. Ich denke, das braucht die Welt von heute. Das braucht die Menschen, die suchen und die in einer Welt leben, die sehr gefährdet ist. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Sie haben als katholischer Theologe noch über Luther geschrieben. Ja. Dann haben Sie in der Psychiatrie gearbeitet, sozusagen säkulare Seelsorge, sagten Sie eben. Sie haben ein Buch jetzt über Musik geschrieben, wo es sehr um Bach und das, was er auch transzendent vermittelt, geht. Wie schauen Sie denn mit diesem ganzen Bündel und Ihrem weiteren religionsübergreifenden Interesse heute auf die katholische Kirche?
Also ich denke, wie gesagt, ich denke, dass die Chance der Kirche ist, der katholischen Kirche ist wirklich, wenn sie dieses mystische Element, was sie im Mittelalter ja dermaßen brutal zum Teil auch bekämpft haben, die Albigenser, die Waldenser, die Vorfahren der Reformation, wenn man so will, wenn sie das noch stärker beherzigen würden. Ich bin der festen Überzeugung, dass der jetzige Papst Franziskus das tut. Der tut vieles, was die Kirche tun sollte. Er ist leider in meinen Augen ziemlich alleine, oder der Korpus um ihn herum ist da, glaube ich, nicht so begeistert. Und es gibt ja auch nicht so eine freundliche Beziehung zwischen den beiden. Weil wenn ich so höre, was er über die so in der Öffentlichkeit gesagt hat, bezüglich spiritueller Alzheimer und so weiter. Also, aber ich denke, es gibt Ansätze. Und was mir ganz wichtig ist, dass eben, ich kenne ein Kloster, das hat einer buddhistischen Nonne das Abendmahl. Jetzt wird immer noch gestritten, ob das Abendmahl an Wiederverheiratete gegeben werden darf oder nicht. Das ist ja eigentlich daneben gegangen. Aber das ist geschehen. Ich will gar nicht verraten, welches Kloster das war, denn das darf der Vatikan gar nicht wissen. Aber solche die Randerscheinungen, die regionalen Erscheinungen der katholischen Kirche finde ich sehr, sehr beachtenswert. Es bricht ein bisschen auseinander. Das schadet ja auch nichts. Hauptsache Spiritualität ist in diesem Gange.
Bis vor 12 Jahren, als Mann anfing, sich an sein Theologiestudium zu erinnern und sich wieder mit dem Thema Religion zu beschäftigen, sah er sich selbst als ungläubig. Ich ahnte zwar, dass es irgendwo noch eine Wirklichkeit gibt, sagt er, auch als Psychotherapeut habe ich auf Gebieten gearbeitet, auf denen oft die Grenzen der menschlichen Existenz erreicht wurden, aber er habe sich keine Gedanken darüber gemacht. Man erfährt als Ungläubiger keine Enttäuschung, sagt er heute, aber man erlebt eine Leere.
Heute bestehe sein Glaube darin, zu einer Sinnfindung und Werteerfahrung zu kommen, die das Leben bereichern und lebenswert machen. Das sei ein Glaube außerhalb der Kirchen, ja, aber in den Fußstapfen der Tradition, sagt Mann. Jedenfalls, wenn man einzelne Vorbilder heranziehe, wie Franz von Assisi oder Ignatius von Loyola. Es gebe eine Fülle an Quellen, um sich den Möglichkeiten einer Sinnfindung zu stellen. Auch das betonte Ablehnen eines religiösen Glaubens, wie man das etwa bei Naturwissenschaftlern findet, sei ein Glaube. Der Thomas Mann-Enkel verweist auf Richard Dawkins, der beschimpfe in seinem Buch Der Gotteswahn alles, was auch nur in den Verdacht von Religion komme.
Am Ende aber legt er ein Credo für das Leben ab. Das ist der beste Teil des Buches, sagt Friedemann, denn genau darum geht es.